Dang.
East Reads West. Westliche Literatur, gelesen für östliche Therapeuten von
Anne Hardy
und Nils von Belo.
Schönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen.
Heute geht unsere, ich sag mal, Serie der partnerschaftlichen Bücher und Beratungsbücher weiter. Da haben wir schon eine gehabt. Das heißt, wir sind weiterhin im Beratungsbereich. Und wir haben heute ein Buch von E. Brodsky, was auf Englisch den Titel hat Fair Play und auf ein im Deutschen so einen unsäglichen Titel hat, dass ich dieses Buch, wenn ich es verschenke, den englischen Titel abfotografiere, abkopiere und auf den deutschen draufklebe.
So.
Weil ich diesen deutschen Titel so unsäglich scheiße finde, weil er sowohl von dem Inhalt so weit weg ist, als auch weil ich den Titel so scheiße finde. Und der heißt nämlich, auf Deutsch heißt dieses Buch, auch Männer können bügeln. Das finde ich als Mann unverschämt und es drückt genau das nicht auf, was dieses Buch nämlich heißt. Und deswegen heißt es ja auf Englisch Fair Play. Es geht um Ausgleich. Es geht um Kommunikation, es geht um Fairness in der Beziehung und auch Männer können bügeln. Dieser Titel ist vorwürflich, der geht davon aus, dass Männer einfach bescheuert sind und so weiter. Und das ist letztendlich genau das, was sie eigentlich nicht machen will. Und das Titelbild, ein Mann mit einem Bügeleisen, also ich kann mir, also was...
Und der guckt in die Ferne, also, wie der Denker.
Wie man als Verleger so einen Schwachsinn machen kann, ist mir wirklich, also das ist wirklich das schlimmste Beispiel von schlechter Übersetzung, das schlimmste Beispiel von Fehlbesetzung. Da hat jemand das Buch auch nicht gelesen, der das designt hat, ganz eindeutig, weil das passt überhaupt nicht dazu. Von daher, für mich heißt es Fair Play, es wäre ja auch ins Deutsche sofort übersetzbar, jeder versteht das. Ich meine, das gehört bei uns zum Fußballjargon, jeder Mann würde das auch verstehen. Also, um nochmal zurückzukommen, E. Brodsky, Fair Play. Und Anne, du hattest was vorbereitet über E. Brodsky.
Ja, warte mal, ich wollte noch was zum Untertitel sagen. Da kommt nämlich Fair Play drin vor. Ja. Hier steht, mit Fair Play gehen Familie und Partnerschaft wie von selbst. Wie von selbst finde ich jetzt auch wieder ein bisschen dick aufgetragen, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, das ist so, also es ist so eindeutig, dass diejenigen, die dieses Buch entworfen haben, diesen Cover entworfen haben, das Buch null gelesen haben.
Genau, weil in dem Buch kommt ja drin vor, dass das immer wieder ein Balanceakt ist und man neu aushandeln muss und so weiter.
Genau.
Okay, gut, aber jetzt mal zu E. Brodsky. Also sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin und Mutter von 3 Kindern. Sie hat Jura studiert selbst und die Tücken des Familienalltags haben sie irgendwann in eine Krise gestürzt. Und dann hat sie halt sich entschieden, Abhilfe zu schaffen, weil sie merkte, dass sie immer nörgeliger und auch immer ausgebrannter wurde. Und hat dann die Verfahren der Wirtschaftsorganisation auf die Familie angewendet. Hier im Klappentext steht, als an ihre Ehe angesichts der ungleichen Aufgabenverteilung zu kriseln begann, entwickelte sie ihr System für eine faire Verteilung der Familienarbeit. Und ihr Buch wurde ein Bestseller in der New York Times Liste. Die lebt mit ihrem Mann und ihren 3 Kindern in New York.
So, also letztendlich muss man sagen, ist das Buch ein Beratungsbuch, was mit einer Ist-Analyse anfängt, dann daraus gewisse Schlüsse zieht, daraus gewisse Entwicklungsschlüsse und sich dann aber Spiel, also wirklich Gesellschaftsspiel-Erklärung entwickelt. Das heißt, eigentlich am Ende dieses Buches steht ein Gesellschaftsspiel und die Regeln dieses Gesellschaftsspiels. Beziehungsweise und das Gesellschaftsspiel, was eben zwischen Mann und Frau beziehungsweise 2 Menschen in einer Partnerschaft stattfindet. Also das finde ich schon mal ganz witzig, dass der Aufbau. Letztendlich ist es eigentlich gar kein Buch, sondern es sind Spielregeln für ein Spiel.
Also es gibt zentral gibt es ein Set von 100 Karten, die man auch bestellen kann, glaube ich, oder
ja,
auch sich vom
gibt's
Internet
ein fertiges,
runterladen.
Genau.
Und diese Karten betreffen verschiedene Bereiche des Zusammenlebens, im Haus, in der Familie, außerhalb des Hauses, Freizeitplanung und so weiter.
Und da muss man letztendlich sagen, es geht für sie um die Verteilung der Aufgaben innerhalb einer Familie.
Genau.
die gerechte Verteilung oder die faire. Es geht nicht um die gerechte, es geht um die faire Verteilung.
Genau, das heißt nicht, dass man 50-50 diese Karten verteilen muss, sondern nach den Möglichkeiten, ja. Okay, aber bei der Ausgangsanalyse finde ich, da trifft sie einige Dinge sehr gut auf den Kopf. Mhm. Eine Sache, die mir aus leidvoller eigener Erfahrung auch schon bekannt ist, ist es mit den schädlichen Zeitbotschaften. Mhm. Also ne, man ist ein Paar und beide arbeiten oder beide studieren. Ich habe noch während des Studiums geheiratet und man hat die Aufgaben verteilt und das ist klar. Und dann kommt ein Kind und dann ändert sich alles. Dann ist die Frau mehr oder weniger automatisch für ganz viele Dinge im Haushalt zuständig. Und wenn die Frau dann aber sagt, ich möchte aber auch gerne arbeiten und dann braucht es aber eine Kinderbetreuung, dann wird ihr ein Verdienst gegengerechnet zu dem, was die Kinderbetreuung kostet. Und der Mann sagt, ich kann nicht mehr übernehmen, weil ich verdiene mehr als du. Ne? Also damit sagt man, dass die Zeit eben nicht gleichwertig ist und das, was die Frau in Haus und Familie leistet, auch nicht gleichwertig ist.
Entschuldigung, du bist jetzt gerade mal einen Schritt zu weit, weil du bist meiner Meinung nach... Also das Wichtige, also der Ausgangspunkt, den sie schon mal sagt, ist, wie kann man auf die Idee kommen, dass wenn beide Partner arbeiten, wie kann man dann das Einkommen der Frau gegen das Geld der Betreuung aufrechnen? Warum wird da nicht das Einkommen des Mannes gegengerechnet? Also schon, das ist schon mal ihr Ausgangspunkt, den ich total gut finde, weil ich erlebe das auch immer wieder sowohl bei Bekannten als auch bei jungen Cousins und Cousinen, dass dann diese Rechnung aufgemacht hat. Ja, also wenn ich arbeite, geht mein ganzes Geld in die Betreuung an. Und dann denke ich immer, dann sage ich, inzwischen kann ich das eben sagen. Weil ich sage, ja, wieso geht denn dein Geld dann für darüber? Warum geht nicht das Geld deines Mannes? Ist der nicht für die Kinderbetreuung zuständig? Also diese Vorstellung, diese alte Vorstellung, dass die Frauen für Haus und Kind verantwortet sind und nicht, das ist genau der diese Grundlage, dieses zu brechen, ist letztendlich ihr Ding. Und ich finde ihren Ansatzpunkt da super.
Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, ne, dass schon die Männer auch versuchen, sich einzubringen und Dinge zu machen, aber die Vorstellungen davon, wie sie zu machen sind, oft sehr unterschiedlich sind. Also Frauen wollen es vielleicht irgendwie genauer und gründlicher und ausgiebiger gemacht haben. Und das führt dann auch zu viel Konflikten, weil die Frau sich dann beklagt, dass der Mann es nicht so ausgeführt hat, wie sie es haben möchte. Was dann auf der Seite der männlichen Partner auch zur Frustration führt und die haben keine Lust mehr, es zu machen. Und
da finde ich ihren Lösungsansatz irgendwie brillant dazu.
EPA meinst du?
Ich weiß nicht, ob es EPA heißt, wahrscheinlich nicht. Ja, EPA, da können wir gleich nochmal darüber kommen. Mhm. Aber eigentlich ist der Lösungsansatz von ihr zu sagen, wenn man bestimmte Sachen will, dass sie erledigt werden, da muss man sich erstmal überlegen, auf welcher Grundlage das ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn wir mal Wäsche falten, ein wirklich ewiges Thema, auf welcher Grundlage will man das? Also muss das exakt sein? Warum muss man, wer von beiden Seiten bringt denn was für eine Idee damit ein, warum irgendwas wie zu passieren hat? Ja? Geht es um Sicherheit? Geht es um bestimmte Bedürfnisse? Also das sagt sie, das muss man ausdiskutieren.
Werteorientiert nennt sie das.
Genau, werteorientiert ausdiskutieren. Und im Grunde geht es für sie, und das sagt sie auch immer, die Grundlage ist immer, was ist der niedrigste gemeinsame Standard.
Ja, genau, der Mindeststandard. Und da hat sie auch tolle Ideen, wie man den festlegen kann. Ja. Ne? Da gibt es einen Mindeststandard-Test. Warte mal, das ist auf Seite 175. Und da kann man sich vier Fragen stellen. Würde ein vernünftiger Mensch, in diesem Fall ihr Partner, der Babysitter, Betreuungsperson, Eltern und Schwiegereltern unter vergleichbaren Umständen das tun, was ich getan habe?
Genau.
Ne? Was sind die gesellschaftlichen Normen und übernehmen wir diese Standards bei uns zu Hause? Mhm. Was ist der Schaden, wenn man es auf diese Weise macht oder nicht macht? Ja, es könnte ja zum Beispiel auch ein Sicherheitsrisiko oder ein Gesundheitsrisiko damit verbunden sein. Und wie lautet unser Warum? Also an welchen Werten haben wir uns eigentlich orientiert, als wir das festgelegt haben?
Genau.
Das hat sie zum Beispiel aus ihrem Jurastudium, glaube ich, auch, ne? Wenn man bei Gericht...
Der niedrigste gemeinsame Mindeststandard.
Ja,
genau. Das ist total gut, weil sie sagt nicht, ihr müsst das so und so machen, sondern ihr müsst ihr müsst es finden. Also es ist ein Buch, was unglaublich zur Auseinandersetzung innerhalb und zur Kommunikation innerhalb einer Beziehung anregt. Also nochmal anders als John Gottman, finde ich ja ganz spannend auch.
Und sie verweist auch auf ihn, ne?
Genau, ja. Aber sehr praktisch. Also sie geht das sehr praktisch an, was ich total cool finde, weil letztendlich ist es ja die Zahnpastatube, die nicht geschlossen ist, das, was wo der Konflikt sich entzündet. Und deswegen ist ihre werteorientierte Grundlage, finde ich, total gut. Also das ganze Buch und auch das ganze Spiel regt unglaublich zur Kommunikation zwischen den Partnern an.
Genau. Und sie sagt, man sollte diesen Schritt auch auf gar keinen Fall übergehen und Genau. Die Karten direkt verteilen, ne? Weil es kann ja auch sein, dass man Karten aus dem Spiel rausnehmen möchte.
Genau.
Ne? Dann verhält man sich vielleicht nicht gemäß den Standards.
Genau.
Also sie erklärt auch ganz viele Fallbeispiele von den Testpersonen, mit denen sie das Spiel durchgespielt und entwickelt hat und Genau. Auch die Fallstricke festgestellt hat. Und mir fällt jetzt auch eins ein von einem Ehepaar, das immer irgendeinen Neujahrsgruß auf Karten verschickt hat und gesagt hat, das ist einfach so viel Arbeit gewesen mit einem Fotografentermin und die Adressen und das alles schön gestalten. Und wir haben festgestellt, dass wir die Zeit lieber für uns nutzen wollen.
Genau.
Ja, und selbst, also wenn die anderen das erwarten, Pech gehabt, ne? Also Genau. Die haben dann einfach ihre Prioritäten umgesetzt.
Das ist total gut, das heißt, es ist unheimlich bereichernd für eine Beziehung. Und jetzt sind wir nochmal bei dem EPA.
Ja, genau. Also EPA.
Es geht einmal um Werte, die Grundlagen, warum bestimmte Dinge gemacht werden müssen oder warum bestimmte Aufgaben erfüllt werden sind. Und jetzt.
Ja, und dann haben sie bei dem EPA, das ist die Abkürzung für Erfassen, Planen und Ausführen, diese drei Schritte, weil sie sagt, also wenn ich jetzt als Hausfrau den Einkauf delegiere.
Das Abendessen koche.
Oder das Abendessen.
Ja, das finde ich das gut, das finde ich super, okay. Beispiel.
Erzähl mal das Abendessen.
Ja, das ist diese Geschichte, wie sie sagt immer, sie hat unheimlich viele Menschen interviewt, was sie sich einbringen und wie sie sich einbringen in die Ehe. Und eins ihrer Lieblingsbeispiele, das fand ich total gut, war diese Geschichte, wo sie ein Ehepaar, wo sich der Mann und auch die Frau den Mann für sehr aufgeklärt hält und auch sehr beteiligend, fragt sie ihn, was denn sein Ding wäre, um sich in die Ehe einzubringen, und dann in den Haushalt einzubringen, sagt er kocht das Abendessen. Und dann fragt sie so nach, und wie sieht das genau auf? Was ist dein Job da drin? Ja, ich koche das Abendessen. Und nach und nach kommt raus, sie kauft ein, sie entwirft das Abendessen und er stellt sich an den Herd. Und kocht es dann. Und sie muss dann den Abwasch machen. Also das ist, finde ich, total geil, weil es genau das zeigt. Also EPA, conceive, also
erfassen,
beziehungsweise konzipieren, finde ich auch ein gutes Wort. Mhm. Zu einer Aufgabe gehört eben das Erfassen und das Konzipieren einer Aufgabe. Was braucht man da? Es zu planen und dann auszuführen, also execute. Da alle diese Anteile gehören hin. Und wenn man einen Teil nicht macht, dann ist es auch nicht vollständig erledigt, sozusagen. Weil dann muss der andere sich ständig, wenn sie ständig einkauft und das planen muss, was er zum Abendessen muss, dann macht sie es ja eigentlich. Dann fehlt nur noch, dass sie kann sie auch selber kochen, so ungefähr. Ja.
Ja, und vor allen Dingen hat sie immer noch nicht diese Karte wirklich delegiert, weil Genau. Sie ja noch dran denken muss und
Genau. Es
irgendwie noch im Kopf hat.
Ja. Denn das ist der Ausgangspunkt des Buches, ist, dass Frauen diese ganzen verschiedenen kleinen Aufgaben und Aufgäbchen im Kopf haben und die Männer dann sagen, ja, du hättest es mir ja nur sagen müssen, die aber das dir nur sagen müssen, also bring den Müll raus, ein ganz klassisches Beispiel, bring den Müll raus, hättest es mir ja nur sagen müssen, letztendlich führt dazu, dass er sich nicht Gedanken macht, was dazugehört, dass man da Mülltüten kaufen muss, lalalalalala, das ist ganz, was da alles dranhängt, worum Frauen überhaupt nicht drüber nachdenken, sondern das machen sie automatisiert. Und letztendlich er auch immer noch glaubt, es müsste ihm jemand erklären und ihm auch sagen, dass das ist, was letztendlich auch dazu führt, dass die hierarchische Ebene unterschiedlich ist. Damit wird sie nämlich zu seiner Mama und sagt, die bring den Müll raus. Ja, und die Partnerschaft ist nicht mehr äquivalent.
Mm.
Ja, und das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ja, dass du in der Partnerschaft, wenn du auf der gleichen Ebene sein willst, musst du auch letztendlich gleichwertig Verantwortlichkeiten übernehmen.
Ja, wobei man sich natürlich auch daran orientieren kann, wie viel Arbeit außer Haus jeder von beiden leistet und wann die Arbeitszeiten sind. Man muss die Karten, wenn man sie verteilt hat, auch nicht immer behalten. Also man kann die auch wechseln.
Ja, und sie sagt, es geht nicht darum, dass alles gleich ist, sondern es geht darum, dass es fair ist.
Ja.
Dass jeder eine faire Aufgabe übernimmt. Ja? Und das ist, das finde ich total gut. Und es gibt so ein paar Regeln. Und es gibt eine Regel da drin, die ist für mich die ganz essentiellste. Und das ist diese Regeln, alle Zeit ist gleich.
Ja, das ist die erste Fairplay-Regel.
Genau, all time is created equal, also alle Zeit wird gleich bewertet. Und sie, da gibt es einen Untertitel dazu, den finde ich so wahnsinnig gut. Und da steht drin, Zeit wird nicht in Dollar gezählt, sondern in Minuten. Und das finde ich total gut, weil wir ja natürlich dazu auch neigen, wenn jemand irgendwie in seinem Job in der Stunde 300 Euro verdient und der andere nur 50, das als höher zu bewerten. Aber Zeit ist gleichwertig. Ja, das heißt, wenn ich unser gemeinsames Baby wickel oder 2 Stunden damit beschäftigt bin, es nach rumzutragen und zu beruhigen oder zu stillen oder was auch immer, dann muss man das gleichwertig bewerten, wie wenn er irgendwie an seinem Computer sitzt und E-Mails beantwortet oder eine Konferenz hat.
Ja, in der Theorie ist das so, aber in der Praxis.
Naja, aber das ist ja genau das, was sie sagt. Deswegen liest man ja solche Bücher letztendlich, weil es ja dazu führen soll, hier ein Verständnis dazu führen, dass Zeit gleichwertig ist. Ja. Ja. Ist im Grunde das große Problem, das beschreibt sie ja auch, ist ja, dass sie sozusagen 24 Stunden am Tag arbeitet und er morgens zur Arbeit geht, um 8 Uhr zur Arbeit fährt, ja, und um 7 nach Hause kommt, seine Füße auf den Tisch lässt, sich die Pantoffeln reichen, recht gut, das ist jetzt ganz alt, aber reichen lässt, und für ihn den Arbeitstag da erledigt hat, weil er hat ja das Geld dran gebracht. Und das zeigt ja die Unterschiedlichkeit Zeit. Sie hat einen 24-7-Job und er hat einen 7-Stunden-Tag.
Oder 8.
Oder 8, ist ja egal. Ja. Und das ist genau das, wo sie sagt, das ist eben die Ungerechtigkeit, da entsteht die Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit kannst du nur durchbrechen, wenn dir klar wird, dass jeder die gleiche Anzahl von Zeit hat. Auch wenn der Verdienst vielleicht von einem oder dem anderen in einer bestimmten Zeit höher ist, heißt das nicht, dass er weniger Zeit zur Verfügung hat.
Mm, ja.
Oder mehr.
Ja.
Also das finde ich total gut. Also das finde ich eine der wichtigsten Regeln überhaupt da drin.
Okay, wir können ja mal die Regeln durchgehen. Regel 2 heißt hier in der deutschen Ausgabe, Sie haben ein Recht darauf, interessant zu sein.
Das finde ich total gut auch, ja.
Ja, also was damit gemeint ist, ist, dass sie sagt, selbst wenn man sich dazu entscheidet, als Frau diese klassische Hausfrauenrolle zu erfüllen, in allem perfekt, wird man nicht mehr interessant sein für seinen Partner, weil einem die Gesprächsthemen ausgehen. Ne? Man kann nur über den Haushalt und die Kinder erzählen. Man hat seine eigenen, ureigenen Interessen und Fähigkeiten lange nicht mehr kultiviert, die einen vielleicht für den Partner interessant gemacht haben. Also in diesem Fall geht es um eine Frau, die war vorher Innenarchitektin und hatte ein interessantes Leben, also mit Antiquitäten gehandelt oder was auch immer. Und am Ende hat der Mann sie trotzdem verlassen, obwohl sie seinen Haushalt und seine Kinder so perfekt versorgt hat, weil sie nicht mehr spannend für ihn war.
Ja, sie rückt dann eben in das, denke ich, so denke ich mir das immer, du rückst dann immer in die Kohorte des Gesindes zurück, ja, weil du letztendlich nur für das Laufen des Haushalts, was der Partner ja noch nicht mal wahrnimmt.
Ja.
Das passiert ja automatisiert. Und von daher, aber nochmal zurück, du hast das Recht darauf, interessant zu bleiben. Also das finde ich so einen geilen Satz, ja, dass uns sozusagen darauf Energie zu verschwenden, weiterhin interessant zu bleiben, das ist ein Anrecht drauf. Das finde ich von der Formulierung her unheimlich gut. Und einen ihrer wichtigsten Aspekte, um das zu ermöglichen, sind, ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so ist, sind die Einhornzeiten.
Genau, Einhornzeit, so nennt sie es. Mhm. Ja, also die Einhornzeit ist eine Zeit, die man nur für sich hat. Und das hat aber nichts mit Fitnessstudio oder Joggen zu tun oder so oder mit einer Freundin in der Weinbar sitzen, sondern das ist, dass man eigentlich eigene Gebiete findet, für die man brennt und die auch mit anderen teilen kann. Mhm. Also weil sie sagt, das weiß man aus der psychologischen Forschung auch, wenn man was macht, was man als sinnhaft empfindet und seine Passion auch noch mit der Welt teilen kann, dann ist das der beste Garant dafür, dass man glücklich ist in seinem Leben.
Und also das, was wir hier gerade machen.
Ja, im Prinzip schon, ja. Ein Beispiel, um das nochmal zu illustrieren, ist eine Frau, die früher Opernsängerin war und die dann 10 Jahre durch die Kinderpause gar nicht mehr gesungen hat und dann über ein Schulevent bei irgendeiner Veranstaltung wieder singt und dann fragt sie jemand, ob sie mit anderen Eltern musizieren möchte und dann fragt sie jemand, ob sie gerne Background-Sängerin in seiner Band werden will und da ist sie dann inzwischen schon irgendwie so wieder auf den Trichter gekommen und sagt, nee, eigentlich möchte ich gerne Leadsängerin sein und das handelt sie dann mit ihrem Mann aus. Und ihre Tochter ist super stolz auf sie, ne, dass ihre Mama so da die Leute rockt. Und sie sagt, wenn sie mit ihrer roten Lederhose dann von der Bühne kommt, ist auch der Sex wieder viel besser.
Ah! Super.
Und ich finde, das illustriert es ganz, ganz gut. Ja. Man ist wieder interessant, weil man für eine Sache brennt. Und das bringt so ganz, ganz viel Lebensqualität. Dann macht man den
Rest und Spannung auch. Und Prickeln in der Beziehung natürlich. Wieder rein, ja?
Also es ist nicht nur wichtig, damit es weniger Reibereien gibt, sondern dass man nicht erst bis zu den Wechseljahren warten muss, bis die Kinder aus dem Haus sind, um wieder eigene Sachen machen zu können. Und dann vielleicht erst mal dazu stehen und sich zu fragen, ja, was wollte ich denn eigentlich mit meinem Leben? Ja, weil gerade die Frauen verlieren sich unterwegs auch so leicht, ne? Und dann kommt das Empty-Nest-Syndrom und so. Kann man ja alles vermeiden.
Ja, und das macht, und das ist das Tolle an dem Buch, es geht wirklich um Fair Play, es geht um die Beziehung. Ja, sie fokussiert total auf die Beziehung und sagt, die einzelnen Anteile in einer Beziehung müssen stark und interessant sein und haben das Recht, interessant zu sein. Und dann entsteht auch die Bindung und dann entsteht wieder Reibung und dann entsteht auch wieder ein Magnetismus.
Ja.
Ja. Und dann entsteht auch wieder Sex. Also ich meine, das ist ja auch, spielt ja auch eine Rolle dann, ja.
Und sie sagt auch, man soll nicht die gleiche Einhornzeit nehmen. Ne? Also zitiert da Khalil Gibran, der Prophet, erfüllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus demselben Becher. Also das beschreibt sehr, sehr gut. Also da gab es auch ein Fallbeispiel von einer Frau, die sich ihren Mann ermutigt hat, wieder Golf zu spielen. Und dann hat sie gesagt, ach, das könnte ich ja eigentlich auch lernen. Und Ifrotzki hat dann so ein bisschen stirnrunzelnd gefragt, ob das wirklich ihre Passion ist. Und dann hat sie gesagt, nee, eigentlich möchte sie lieber einen Spinnkurs oder stricken oder irgendwas. Ne? Ja, dann hat sie gesagt, dann mach das. Was sie aber auch sagt, so als Falle, ne, ist, dass man es ernst meinen muss mit dieser Einhornzeit. Also wenn der Partner jetzt merkt, dass man das immer nur irgendwie ankündigt, dass man wieder Schmuck herstellen will und in den Flur mit Perlen und Wirrwarr zugestellt hat, aber nichts passiert. Oder auch der Mann, der sagt, er will Holzarbeiten machen und die Garage komplett voll ist mit Werkzeug und Holz, aber dann passiert nichts. Dann ist es eben für den anderen sehr schwer, ihm Zeit freizuschaufeln oder das zu gewähren, dass er das kann. Und das andere ist überzogene Ansprüche. Also wenn jetzt jemand irgendwie zum Südpol laufen will und dann wochenlang von der Familie weg ist oder so. Also
das braucht jedenfalls gehörige Vorbereitungszeit, um das zu ermöglichen. Ja? Und da muss man sich genau überlegen, was denn wichtig ist.
Und man soll sich überlegen, ob das nicht auch eine Flucht ist.
Genau. Und vor dem Nordpol wegläuft, wenn man auf den Südpol zuläuft, sozusagen.
Genau. Okay, was ist Regel Nummer 3? Hier steht die in Deutsch, fangen Sie da an, wo Sie gerade sind. Es steht viel auf dem Spiel.
Genau. Das ist ein total guter, das ist ja das, was, darum geht es ja immer drum, wie beginne ich, an welcher Stelle beginne ich sozusagen Veränderungsprozesse. Und das ist ja das, was wir als Therapeuten immer sagen, heute und jetzt.
Mhm.
Letztendlich just do it.
Ja, genau. Und in dem Fall mit dem Spiel bedeutet das, dass man den Partner bittet um eine Besprechung, in der man nur mal sagt, was man vorhat, ohne das jetzt direkt schon anzupacken. Ganz praktisch, ne?
Genau, sie ist da total praktisch und sagt auch, nicht die inhaltliche Diskussion vorher führen, sondern erstmal darüber zu reden, was man eigentlich miteinander will.
Genau.
Ja. Also auch werteorientiert, auch arbeitsorientiert. Das finde ich total gut, ja.
Und auch, also sie hat da ja auch einen Abschnitt zur Motivation, nämlich was sie gewinnen können.
Mhm.
Und es kommt noch ein Versprechen vor, ne? 249, ich werde meinen Groll über die Vergangenheit ruhen lassen.
Mhm.
Also das ist auch total wichtig, nicht in alte Muster wieder reinzufallen. Sie empfiehlt da auch, dass man, wenn man die Karten einmal vergeben hat, dass man einmal wöchentlich so einen Feedback-Termin macht von einer halben Stunde oder so. Den kann man auch schön gestalten, sodass man sich drauf freut. Und dass man gerade als Frau mit Kritik so lange zurückhält, bis dieser Termin ist. Ne? Also nicht an dem Partner rummäkeln, während das passiert. Ich werde das Erfassen, Planen und Ausführen meiner Karten vollständig übernehmen. Da gibt es nämlich auch noch so Fallen, in die man reintappen kann. Einmal, also wenn man jetzt Erfassen und Planen schon gemacht hat und das Ausführen auf einmal willkürlich delegiert, das nennt sie Wanze.
Genau.
Oder wenn man die Karten nicht richtig verteilt hat und Sachen doppelt gemacht werden. Ne? Das ist auch so eine Falle. Und was gibt es noch für Versprechen? Ich werde die Kontrolle über Karten, für die ich nicht zuständig bin, abgeben und mich nicht im letzten Augenblick in deine Karten einmischen. Ich werde mich an den zwischen uns vereinbarten Mindeststandard für jede meiner Karten halten und weder Kritik üben noch herumnörgeln, wenn etwas nicht auf meine Art erledigt wird. Man merkt einfach, sie hat mit vielen, vielen Menschen gesprochen.
Absolut geil.
Ich werde einzelne Karten so oft wie notwendig neu vergeben und dabei klar und partnerschaftlich kommunizieren. Also es geht nicht darum, Karten loszuwerden, weil man sie nicht mag. Ne? Ich werde meine Einhornzeit einfordern und dich dabei unterstützen, dir deine zu nehmen. Und ich werde mir regelmäßig Zeit nehmen, mich mit dir abzustimmen, denn Übung macht den Meister.
Also es ist da steckt was drin, was ihr auch total wichtig ist, dieses Work in Progress.
Ja.
Ja, also dass es etwas ist, was man eben entwickeln muss, was man auch, wo man in Kommunikation bleiben muss, was ich auch toll finde, was ich immer total ja wichtig finde, Kommunikation zwischen den Partnern, und das ist halt so sachorientiert. Ja, und das finde ich total gut, dass man eben aus der Sachorientierung letztendlich auf solche Punkte wie eigene Werte, eigene Vorstellungen, eigene Träume und eigene Wege zur Glückseligkeit findet. Und das ist wirklich, da finde ich das ein Grundlagenwerk letztendlich. Ja. Also es gehört zu den Dingen, die ich inzwischen Menschen, die heiraten, schenke. Zu der Hochzeit, weil ich das einfach so, ich finde es ein Grundlagenwerk. Ja.
Also ich habe es gestern einer Kollegin empfohlen, die eine Akupunkturschule hat und die gesagt hat, in ihrem Sekretariat läuft es nicht immer so rund, weil sie nämlich immer überprüfen muss, ob Sachen schon passiert sind. Und da habe ich gesagt, ja, probier doch einfach mal mit Erfassen, Planen und Ausführen, dass da diese Person auch wirklich weiß, was dazugehört. Und das dann macht. Und dann hat sie gesagt, ja, sag mir doch mal den Titel. Ich glaube, man kann das nicht nur in Familien, sondern in allen möglichen Arbeitskontexten oder in Gruppen oder so kann man das anwenden. Das ist nämlich blöd, wenn einer immer derjenige ist, der kontrollieren muss. Das kommt bei den anderen auch nicht gut an. Also da bleibt man dann auch auf Augenhöhe. Ne?
Ja, das ist das Schöne, es ist übertragbar. Aber es ist im Grunde, sie bezieht sich auf den innersten Kern einer Gesellschaft, wo auch die meisten Konflikte stattfinden.
Ja.
Und auch die meisten Konflikte ungelöst bleiben. Ja?
In der Familie meinst du jetzt?
Das finde ich total gut. Ja? Ich finde, das wirklich ist eins meiner Favoritenbücher für Paarbeziehungen. Und ich beziehe mich da auch öfters drauf. Ist auch so, dass ich sowas bei Paarberatungen dann empfehle, aber auch bei Paarberatungen das durchaus auch nutze, um bestimmte Dinge abzuklopfen und um auch festzustellen, wie die Verteilung innerhalb dieser Paarbeziehung ist. Ja,
ja, interessant.
Ja, also deswegen ist es für Therapeuten auch spannend, weil einem klar wird, wie innere Dynamiken in Paarbeziehungen stattfinden. Auch natürlich, da schließe ich mich ja nicht aus, was wir für Vorstellungen haben innerhalb einer Beziehung, was auch Fairness ist, in welcher Art und Weise wir auch in alten Mustern hängen bleiben. Denn natürlich haben wir das ja auch alles vorgemacht gekriegt von unseren Eltern. Und das finde ich schon total cool. Also es ist etwas, was einem sozusagen auch die Selbstreflexion auch als Therapeut und Therapeutin nochmal ermöglicht und einem klar macht, welchen alten Vorstellungen wir alle noch drinstecken.
Mhm. Ja, Regel Nummer 4 sagt ja auch, gemeinsame Werte und Standards festlegen. Mhm. Und sie sagt an einer anderen Stelle auch, man soll werteorientiert spielen. Das heißt, man muss auch immer wieder über die Werte diskutieren, warum einem was wichtig ist. Und Auf der anderen Seite ist es auch okay, wenn es Bereiche gibt, die für einen Partner nur wichtig sind, dann nimmt der die Karten auf. Also sie unterscheidet zwischen Karten, die auf jeden Fall gemacht werden müssen, weil sie zum Beispiel das Abendessen der Familie oder den Einkauf oder sonst was betreffen.
Genau.
Und es gibt welche, die sind nice to have, da kann man drüber diskutieren. Und es gibt welche, die sind nur für einen Menschen wichtig. Aber auch da bedeutet das nicht, dass derjenige, also in dem Fall Beispiel war es eine Frau, die entschieden hat, dass also Spiritualität und so, dass es Religion, das alles in ihren Bereich fällt, weil der Mann das nicht so wichtig findet. Und sie wollte die Bar Mitzwa ihres Sohnes in Israel feiern und hatte schon alles geplant und hat gesagt, wie bitte? Also, ne, wie sollen wir das uns leisten, alle dahin zu kommen und so. Und natürlich muss man da den Partner auch mit einbeziehen.
Ja, ja, Kommunikation.
Ja, aber ich meine, wir hatten ja schon mal über Esther Perel gesprochen. Die wird auch in diesem Buch zitiert. Es geht auch darum, dass man nicht deswegen eine Affäre aufsucht als Frau oder auch als Mann, um sich wieder zu fühlen.
Und, genau. Ne? Ja, ja, das, sie bezieht sich ja so alle unsere Bücher, die wir bisher hatten. Also vor allem John Gottman und als auch Esther Perel werden da ja ausgiebig erwähnt. Ja, und sind ja auch Teil der Grundlage der Intellektuellen.
Ja, also ich finde, sie hat eine sehr ausführliche Recherche gemacht, sich mit vielen Experten auch für Psychologie und Paartherapie und so getroffen.
Und sie diskutiert. Hat unglaublich viele Interviews geführt. Ja.
Ja.
Das ist total stark.
Und ihr Mann hat sie aber bei diesem Buch auch unterstützt.
Genau, ne? Ganz süß.
Also sie fragt zum Beispiel an einer Stelle, wenn wir zu dem Verleger nach New York fliegen, welches Jackett soll ich anziehen? Das dunkelblaue oder das mit dem Leopardenmuster? Und er sagt ganz ohne Zögern, das dunkelblaue. Und sie, warum? Ja, weil du ihn zeigst, dass du damit zeigst, dass du es ernst meinst.
Ja, ja, super.
Das hat er kapiert, ja.
Ja.
Und am Ende gibt es noch so einen kleinen Epilog, wo sie zusammen einen Film gucken über irgend so ein Schweinchen, was auch, das ist auch Familienmutter und findet dann irgendwie wieder zurück zu seinem Traum, was zu singen. Und da der kleine Sohn, der hat dann kapiert, ne, dass es um die Einhornzeit geht. Also irgendwie hat er ganz viel auch dann mitgekriegt über die Interviews, die die Mutter geführt hat und hat dann festgestellt, aha, jetzt die Kinder haben es auch kapiert und, ja. Und man gibt denen ein gutes Vorbild. Also wirklich, muss sagen, Hut ab. Das ist eine tolle, tolle Sache. Und ich wünschte, ich hätte dieses Buch schon zu Anfang meiner Ehe gekannt.
Ja. Ja, das wünschte ich jetzt nicht, weil ich schon in meiner ersten Ehe auch versucht habe, da haben wir versucht, das sehr klar auch so zu verteilen. Aber ich wünschte auch, dass ich es gekannt hatte auf einer bestimmten Ebene, weil sie viele Dinge, die so unbewusst ablaufen, so bewusst macht. Also gerade diese Geschichte mit dem eine Konzeption, einen Plan und eine Ausführung zu machen, das finde ich total gut, weil es so praktikabel ist und einem das Leben so erleichtert. Ja? Ja. Im Grunde ist es ein Buch, was Kommunikation erhöht, Leben erleichtert.
Das stimmt.
Also wirklich toll.
Also vielleicht eine Sache am Rande. Ich finde, dass viele Aufgaben, die mit einem bestimmten Bereich zu tun sind, in einer Detailtreue und in einem Perfektionismus geschildert werden, der mir zu hoch wäre.
Ja, aber das sagt sie ja auch. Sie sagt ja auch, man muss sich das eben selber überlegen, ja?
Zum Beispiel Hundesitter.
Ja.
Dass man dann irgendwie noch das Ersatzfutter und das Körbchen und die Nummer vom Tierarzt und wo man erreichbar wäre und so. Und dann denke ich, oh, was, so viel Geschiss für einen Hund? Aber okay, ja. Also
wir sind halt Menschentherapeuten und nicht Hundetherapeuten, Anne.
Also ich bin sehr dafür, dass man seine Haustiere gut behandelt, aber ich finde, man kann auch in vielen Sachen übertreiben. Ich bin eher so eine Freundin von Simplify Your Life. Und ich hatte zum Beispiel eine Regel in meinem Haushalt mit kleinen Kindern, dass nämlich die Küche sauber und aufgeräumt sein muss und ich beim Rest der Wohnung mal ein Auge zudrücke. Man muss dazu auch sagen, dass ich ja dann alleinerziehend war und da sowieso gucken musste, dass ich meine Prioritäten setze. Und ich habe auch ganz viel immer auf Effizienz geachtet. Also Details sind da meistens hinten rübergefallen.
Gut, aber dass sie da so detailgenau ist, ist halt sozusagen Teil ihres Anlagens. Und ich glaube, das kommt auch einfach, weil sie sich mit dem Thema in dieser Tiefe so beschäftigt hat, ne?
Ja.
Aber es ist also wirklich super anregend, es ist super gesprächsanregend, es ist, lohnt sich zu lesen. Es werden was, was halt, es werden vor allem erstmal Frauen lesen, weil sie mit dem Status quo nicht zufrieden sind. Und es ist auch wirklich ein guter Einstieg und es ist eben ein praktikabler Einstieg, um die Beziehung zu retten, die Ehe zu retten und die Familie aufrechtzuerhalten und auch alle Menschen in der Familie glücklicher zu machen.
Und auch dem Burnout bei Frauen vorzubeugen.
Genau.
Weil die sich nämlich mit diesem Multitasking viele Jahre wirklich übernehmen.
Genau.
Also diese Szene, wo sie schreibt, dass sie mit einer Freundin auf irgendeiner Flugreise ist und dann vor dem Boarding noch schnell irgendeinen Unfall zu Hause aus der Ferne regulieren muss. Da denkt man sich, ah nee, das kann doch nicht sein. Also das ist so anstrengend.
Ja, und sie beschreibt eben, wie vor allem Frauen sich in solche Situationen reinmanövrieren.
Ja.
Und sie beschreibt den Lösungsweg. Und das finde ich geil.
Und ich glaube, als Frau ist es dann auch wichtig, sich zu sagen, dass man nicht immer alles auffangen muss. Mhm. Ne, weil man gerät da ja auch rein, weil man sich denkt, ja, wenn ich es mache, macht es kein anderer. Oder bevor ich das alles erklärt habe, kann ich es auch schnell selber machen.
Mhm. Genau.
Ja.
Also von uns eine große Empfehlung. Ich kann nur sagen, wenn Sie das Buch weitergeben wollen oder wenn ihr das Buch weitergeben wollt, klebt den englischen Titel auf das deutsche Buch, weil dieser Titel ist nicht gut. Ich habe auch beschlossen, dass ich Eve Rotzky persönlich eine E-Mail schreibe und sie frage, wie sie denn auf die Idee kommen, dass ihr Verleger so scheiße ist in Deutschland. Aber das macht halt den Inhalt nicht schlecht. Sondern nee. In diesem Fall muss man wirklich sagen, schade, hat man eine Chance vertan, hätte man mehr draus machen können, dann wäre das Buch auch wirklich sehr viel erfolgreicher gewesen. Aber man kann das ja persönlich ändern, indem man einfach was anderes draufklebt. Also von uns.
Ja, 2020 ist es erschienen, vielleicht kann man das in der Neuauflage auch nochmal berücksichtigen. Ne?
Also von uns aus eine echte Empfehlung.
Ja, unbedingt.